Hallo und herzlich willkommen zu unserer Nachhaltigkeitsreihe und einer weiteren besonderen Interviewfolge. Im deutschen Sport ist das Thema Nachhaltigkeit vielerorts angekommen. Sportverbände und Vereine suchen nach Lösungen, wie sie ihren Sport noch lange ausführen können oder welchen verantwortungsvollen Beitrag sie im Kampf gegen die Klimakrise leisten können. Eine Initiative ist Sports for Future und ich habe für diese Folge mit dem Vorsitzenden Stefan Wagner über die Rolle des Sports im Klimawandel gesprochen. Mein Name ist Jan Engel, Leiter Kommunikation und Klimaschutzbeauftragter beim TSC Eintracht und ich hoffe, dass du nach dieser Folge inspiriert zu deinem Sport gehst. Also viel Spaß beim Interview mit Stefan Wagner. Ja, wir haben zu Gast Stefan Wagner, Vorsitzender von Sports for Future. Stefan, was ist Sports for Future? Sind das junge Leute, die freitags nicht zum Sport gehen, weil sie auf Klimademos sind? Oder was ist Sports for Future?
Sports for Future ist eher ein institutioneller Rahmen für Organisationen, Vereine, Verbände im Sport, die sich eben auch hinter den Forderungen zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens versammeln wollen. Und wir gemeinsam versuchen, Impulse in den Sport zu bekommen, nachhaltiger zu werden, aber vor allem auch die Plattform des Sports zu nutzen, um Aufmerksamkeit zu generieren für das Thema in einem Umfeld und gegenüber Menschen, die sonst vielleicht nicht so stark damit in Berührung kommen. Und insofern sind wir etwas anders auch gestellt als die Bring for Future-Bewegung, aber haben natürlich letztlich das gleiche Ziel, nämlich dass wir zu einem verlässlichen und wirksamen Klimaschutz finden.
Mhm. Du warst ja jetzt sogar auf der Weltklimakonferenz. Ich glaube, du könntest jetzt eine Stunde davon erzählen, aber fass doch mal so ganz kurz in zwei, drei Sätzen zusammen, was deine Eindrücke sind.
Ja, also erstmal schlägt es ein. Es ist unfassbar groß, es ist unfassbar viel los, wenn man da durchläuft. Sind Stände aller Länder, also so Pavillons, dann sind es überall Verhandlungsräume, die großen Plenarsäle und immer ist überall irgendwas. Die Menschen stehen zusammen, Delegationen rennen da über den Platz und es ist also eine irre Geschäftigkeit, eine wahnsinnige Komplexität, wenn man nur so durchläuft und sieht, welche unterschiedlichen Themen da bespielt oder vorgetragen oder diskutiert werden. Viele, viele spannende, kluge Leute, die ernsthaft etwas bewirken wollen. So ist zumindest der Eindruck bei denjenigen, mit denen wir dann auch zu tun hatten, näher. Aber es schnürt einem auch oft genug die Kehle zu, um ganz ehrlich zu sein, weil man natürlich auch dann mit Insights und mit Wahrheiten oder mit Einschätzungen zu tun hat, die nicht sehr optimistisch sind und einfach noch mehr Engagement vieler, vieler, vieler Menschen überall erfordern. Hm.
Wie steht es denn um unser Klima? Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast viele Insights. Was ist gerade das große Problem oder ja, wie ist der aktuelle Stand?
Du hattest ja gesagt, ich soll nicht die Stunde reden. Also gut, dass sich das Zeitfenster schließt und dass wir eine sehr, sehr, sehr schnelle Transformation und Abkehr von den fossilen Energien brauchen. Das ist jedem klar, der sich damit beschäftigt. Das tun wir aber nicht. Die Emissionen steigen weiterhin. Es ist klar geworden, dass erstmal die Nord-Süd-Betrachtung einfach wahnsinnig wichtig ist. Also das Thema Loss and Damage. Also stehen wir als globaler Norden zu den Zusagen, die wir dem noch nicht entwickelten globalen Süden gemacht haben, die, während wir hier noch irgendwie über Tempolimit oder über die geeignete Protestform debattieren, gehen dort Existenzen verloren, weil die Länder unter Flut, unter Dürre, unter Extremwetterbedingungen zu leiden haben und das eben nicht abfedern können. Und deswegen gehen da Existenzen, gehen Leben verloren und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Das ist das eine. Das zweite ist, wie schaffen wir es als Weltgemeinschaft wieder zu einer Verabredung, so wie in Paris zu gelangen und die auch zu implementieren? Also der Claim der COP war Together for Implementation. Angesichts einer wahnsinnig schwierigen, brauche ich auch keinem erklären, geopolitischen Lage. Im vergangenen Jahr gab es so einen Spin noch von USA und China in der letzten Woche der COP. Das ist jetzt angesichts der Taiwan-Thematik halt schwierig. Und der ganz, ganz, ganz große, wichtige Akteur ist Indien mit 1,4 Milliarden Menschen. Wir müssen es schaffen, dass Indien nicht den Weg geht, wie wir ihn gegangen sind, weil es dann keine Chance gibt, dass wir 1,5 Grad oder auch 2 Grad halten. Und deswegen wird sehr stark auf Deutschland geschaut. Zumindest habe ich das dann aus den Gesprächen gehört von denjenigen, die dann wieder mit Leuten aus Indien geredet haben, dass wenn wir jetzt auch in der Energiekrise halt sagen, okay, zurück zur Kohle, was ist mit Fracking und so weiter, dass das die Argumentation gegenüber Indien einfach wahnsinnig stark schwächt und wir müssen halt Vorbild, Vorreiter sein als ein Wohlstandsland, das es sich leisten könnte. Und da müssen wir einfach viel, viel beherzter vorangehen. Das ist so mein großes Takeaway eigentlich.
Jetzt vertrittst du natürlich auch den Sport mit Sports for Future. Welche Rolle spielt denn der Sport überhaupt in dem ganzen Thema?
Bisher dort vor Ort auch keine große Rolle. Also wir waren, glaube ich, die einzigen Vertreter des Sports, die da tatsächlich vor Ort waren. Wir haben ja auch mit der TSG Hoffenheim, das ist ja meine zweite Rolle oder die Hauptrolle dort vor Ort gewesen, das Bekenntnis zum Race to Zero abgegeben, also das Reduktionsziel -50% bis 2030 und Netto Null bis 2040, wie zuvor auch schon Werder Bremen und der VfL Wolfsburg. Dadurch, und der Fußabdruck des Sports ist ja nicht das große Thema, aber wenn wir es jetzt sehen, wie auch in Katar eine WM unter Missachtung von Menschenrechten, unter Missachtung von Nachhaltigkeitskriterien und Zielen stattfindet, die größten Emissionen ever herausbringen wird mit täglich, was weiß ich, wie vielen Shuttle-Flügen, dann ist es genau das Gegenteil von dem, was Sport machen muss. Sport muss Vorbild sein, er muss die Akzente so setzen, dass wir sagen, ein Vorbild dafür, dass Transformation möglich ist und dass es nicht gemein und blöde und nervig ist, sondern dass das Spaß machen kann, dass es inspirieren kann, wenn wir uns zusammen auf den Weg machen und in so eine Chancenwelt von Transformation zu gehen, dafür kann der Sport stehen und das tut er halt weitaus noch nicht gut genug und stark genug.
Gerade ja im Profisport ist es ja jetzt ein großes Thema, ist natürlich auch Vorbild für alle kleineren Vereine, aber was hat vielleicht auch der Breitensport mit der Klimakrise zu tun?
Ja, alles. Also die, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen täglich, wöchentlich in ihren Sportvereinen um die Ecke zusammenkommen. Der Sport als Ganzes hat die Möglichkeit, alle Menschen zu erreichen und zwar durch eine Tür, die nicht irgendwo schon verortet ist, sage ich jetzt mal. Also wenn ein Politiker etwas sagt, dann gibt es sozusagen sofort diejenigen, die eine andere politische Meinung haben, die das ablehnen erstmal. Und wir haben viele sorry, war gerade jemand in die Tür.
Kein Problem.
Wir haben viele Möglichkeiten, diese Menschen zu erreichen durch eine erstmal verbindende Art, die der Sport eben hat. Wenn wir miteinander auf diesem gleichen Nenner Sport und unsere gemeinsame Begeisterung für eine Sportart sprechen, dann tun wir das erstmal mit einer anderen Wertschätzung, mit einer anderen Grundhaltung. Und wenn der Sport dann als Ganzes oder dann eben in den Vereinen klar gemacht wird, ey, auch wir hier in unserem Verein, hier bei uns ist es Grün-Weiß-Mühlen in einem 3000 Einwohnerdorf, natürlich können wir auch was machen. Und dann geht es natürlich erstmal um kleine Dinge, aber trotzdem schafft es auch Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und bietet vielleicht Anknüpfungspunkte, die man dann auch in andere Lebensbereiche mitnehmen kann.
Wenn jetzt sich die Klimakrise zuspitzt, hat das ja auch Folgen auf den Sport. Was wäre das zum Beispiel?
Naja, wir beobachten es ja gerade im Wintersport. Da wird bereits darüber gesprochen, ob der Kalender anders aussehen muss. Also nicht schon irgendwie im Oktober, November irgendwo auf die Gletscher zu gehen, die es einfach nicht mehr hergeben. Also insofern ist das quasi auch eine existenzielle Bedrohung für eine solche Sportart. Denn es ist natürlich auch irgendwann nicht mehr möglich wahrscheinlich oder opportun, dann zu sagen, okay, dann beschneiden wir halt den ganzen Krempel mit Schneekanonen. Dann verliert der Sport ja auch irgendwo seine Identität, wenn er nur noch unter solchen Bedingungen ausgeübt werden kann. Und insofern ist das für eine solche Sportarten, die jetzt als erstes Opfer werden, natürlich von großer Bedrohung. Wir werden im Sommer Fußball zu spielen. Jeder, der auf irgendwelchen Sommerturnieren ist und war in den jüngsten Jahren, da sind immer oder häufiger Hitze, Trinkpausen. Möglicherweise kann man das dann unter bestimmten Bedingungen gar nicht mehr machen. Natürlich betrifft es den Sport wie den Rest des Lebens auch.
Ja. Du hast jetzt schon auch den Wintersport angesprochen. Es sind es gibt ja eine große Bandbreite an unterschiedlichen Sportarten und alle sind irgendwie unterschiedlich klimaschädlich oder energieintensiv. Da gibt es ja zum Beispiel Eishallen und Schwimmbäder, die brauchen viel Energie. Dann gibt es aber auch einfach Laufsport, wo du einfach nur deine Turnschuhe anziehst und losläufst. Führt das auch eventuell zu Konflikten innerhalb des Sports, dass irgendwie die Einsportarten sagen, ja okay, wir sind ja gar nicht so klimaschädlich und dann müssen jetzt erstmal die Sportarten ran, die klimaschädlicher sind. Siehst du da Konfliktpotenzial oder wie könnte der Sport da zusammenhalten? Ich sehe da eine große Gefahr, glaube ich.
Ja, also ich halte logischerweise auch überhaupt nichts von dieser Diskussion, denn auch Laufsportveranstaltungen können CO2-intensiv sein, wenn sie als große Events in irgendeiner Stadt stattfinden. Zu der Veranstaltung dann eben Tausende mit welchen Verkehrsmitteln auch immer anreisen. Der Wintersport scheint vordergründig eben auch eher Täter zu sein, weil er halt eine Sportart ist, die jetzt sichtbar auch von der Klimakrise betroffen ist. Trotzdem wird da genauso wie in Eishallen Energie verbraucht, aber auch da braucht man dann nicht auf Eishockey oder Eissport schauen. Denn die Energieverbräuche im Vergleich zu Großveranstaltungen und der Fanmobilität ist dann schon wieder gering. Also wenn wir anfangen, auf irgendwen mit Fingern zu zeigen, dann werden wir nicht mehr damit aufhören, aufeinander zu zeigen und darauf zu warten, dass irgendjemand losgeht und dann tut es keiner. Oder wir sind auf jeden Fall in einer nicht guten, mit einem guten Miteinander, um das zu bewältigen. Und da müssen wir hinkommen. Das heißt nicht, dass man sich aus der Verantwortung steht, und das finde ich genauso wichtig. Jeder, der aktiv ist im Sport oder in einer bestimmten Funktion im Sport ist, als Organisation, als Verein, als Verband, als Liga, muss erstmal sagen, okay, wir haben hier, Verzeihung, ein gemeinsames Problem, für das wir eine Verantwortung haben. Jeder, der im Sport aktiv ist, wird eine Verantwortung dafür mit haben. Und diese Verantwortung nehmen wir an für uns und beginnen, unseren Fußabdruck zu reduzieren, valide, nachvollziehbar. Also dann kann man anfangen, darüber zu reden, wenn dann Vereine und Verbände wie jetzt der Asiatische Wintersportverband, ich weiß nicht, wer da der Entscheidungsträger war, die Winterspiele in die Wüste gibt, dann kann man sagen, okay, Freunde, ihr habt es nicht verstanden. Und dann kann eben der Sport auch für nichts mehr glaubwürdig einstehen, wenn er sich so verhält. Und dann darf man auch darauf zeigen, muss man sogar, und man muss es auch in Bezug auf Katar tun, dass eben Nachhaltigkeitsthemen dort eine untergeordnete Rolle spielen. Aber wenn sich jetzt Akteure wie die Wintersportverbände, wie die Eishockeyliga, wie die Fußball-Bundesliga auf den Weg machen und ernsthaft überprüfbare Ziele für sich definieren und transparent nachhalten, auch unter der Gefahr des Scheiterns übrigens, es kann sein, dass man scheitert, dann ist das genau der richtige Weg.
Jetzt gibt es ja auch ganz unten viele Mitglieder von der Basis, denen das alles nicht genug ist und die gerne auch loslaufen möchten. Bringt das was, wenn jetzt der einzelne Sportler sagt, okay, ich möchte irgendwie was tun? Es ist das einzelne Engagement. Also viele sagen, ja, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt alleine irgendwas mache. Aber bringt es das vielleicht doch?
Naja, aus einem werden schnell viele. Ne? Und darauf zu warten, dass irgendjemand anderes losgeht, ist immer keine so gute Idee. Ein sehr schönes Beispiel in unserem Sports for Future Netzwerk ist eine Badminton-Spielerin namens Miranda Wilson, die mit ihrem sportlichen, aber auch persönlichen Partner Kai Schäfer eine Initiative namens Badminton Earth gestartet hat. Also die haben in ihrer Community Geld zusammengesammelt für Aufforstungs- und Solar- und andere Impacts-Projekte in der Demokratischen Republik Kongo. Dort sind mittlerweile, jetzt muss ich lügen, etwa 30.000 Euro zusammengekommen. Und sie sind in ihrem, haben ihren Verband dann dazu gebracht, dass sie selber als Klimaschutzbeauftragte im Badmintonverband aktiv geworden sind, genauso in ihrem Bundesligaverein, in dem sie beheimatet sind, und haben ganz, ganz, ganz viele mitgenommen und ganz, ganz viel Engagement in ihren Sport gebracht. Und das finde ich einfach ein super Beispiel. Als sie sich an uns gewandt hat seinerzeit, war sie 18. Also jeder kann Impulse setzen. Und ich glaube, das ist die wichtige Botschaft. Und dann findet man auch schnell Mitstreiter. Denn es gibt ja überall Menschen, die sich genauso wie du oder ich oder andere Gedanken machen. Und wenn man sagt, komm, lass uns doch mal zusammensetzen und da was tun. Ich bin mir sicher, dass man in jedem Verein Menschen findet, die da mitmachen wollen.
Hast du noch andere Beispiele aus dem Sports for Future Netzwerk, wo einzelne Leute losgegangen sind und damit andere inspiriert haben?
Ja, viele. Das ist, wir haben einen Spendenlauf mit der Uni Bayreuth zusammen gemacht, was dort von der Studentenschaft entwickelt wurde für ein Aufforstungsprojekt in Uganda. Sind wir gemeinsam dezentral die Strecke bis dorthin gelaufen, jeder für sich mit freiwilligen Spenden. Es gab einen Spendenlauf einer Grundschule hier bei uns, die wodurch eine Schule in Nigeria aufgeforstet worden ist. Wir haben mit den Rudernationalmannschaften den Ruderwald ins Leben gerufen und unterstützen damit ein Aufforstungsprojekt in Kenia, ebenfalls mit einem mittleren fünfstelligen Betrag. Die Hockey-Nationalspielerin Nike Lorenz hat, als sie irgendwann mal auf irgendwelchen Weltturnieren unterwegs waren, gesagt, da müssen wir was tun. Die haben selber ein eigenes Aufforstungsprojekt gestartet. Bis hin zu, ich glaube, Waldhof Mannheim, zu der Zeit dritte Liga während Corona, hat auch angefangen, Teile der Erlöse von Trikotverkäufen für Klimaschutzprojekte zu investieren als Drittligist in der Corona-Pandemie. Das fand ich auch bemerkenswert. Auch das ist auf ein Engagement einer Person in dem Club zurückgegangen. Also die Beispiele sind dafür zahllos.
Wenn jetzt Vereine oder Vereinsvorstände das als Organisation angehen wollen, dieses Thema, die meisten Vereine haben ja andere Prioritäten gesetzt und sagen, wir müssen ja erstmal gucken, dass wir überhaupt unseren Vereinsbetrieb irgendwie aufrechterhalten. Uns fehlen Übungsleiter, uns fehlen Hallen, Ehrenamtler, alles Mögliche. Trotzdem ist es ja ein wichtiges Thema, was nicht vergessen werden sollte und was auch angegangen werden sollte. Wo sollten Vereine dann als erstes ansetzen, weil das Thema ist ja riesengroß. Man kann so viel machen und man wird ein bisschen erschlagen auch von den Möglichkeiten, die man machen kann. Was würdest du da empfehlen?
Ja, da gibt es nicht die eine Lösung. Also wir haben ja ein Handbuch für nachhaltige Sportevents entwickelt. Gibt es auf der Seite von Sports for Future zum kostenlosen Download. Es gibt viele andere vergleichbare, Anleitungen, Ratgeber, wo man sich ein paar Themen schon mal rauspicken kann. Und dann würde man das normalerweise erstmal irgendwie in der Vorstandschaft platzieren, das Thema, und sagen, möchte sich dessen jemand annehmen. Und derjenige kann sich dann ja oder diejenige eine Gruppe zusammensuchen, mit denen man das durchsprechen will. Und wie ich schon sagte, ich gehe davon aus, dass man überall im Verein Menschen finden wird, die das mittragen. Und dann schon muss man mal aufschreiben, wo kann man denn ansetzen, wo sind denn unsere großen Hebel, wissen wir das eigentlich, wo unsere großen Hebel sind, und dann kann man sich diesen widmen. Und es ist auch immer gut, wenn man sogenannte Quick Wins nutzt, also Dinge, die leicht und schnell umzusetzen sind, dass man einfach sieht, okay, da ist etwas in Bewegung gekommen, und dann fallen die nächsten Schritte meistens etwas leichter und man kriegt vielleicht noch ein paar mehr Mitstreiter, die sich dann irgendwie auch angesprochen fühlen, und so kann man dann einen Fahrplan machen, der einen eben auch nicht überfordert. Das ist natürlich auch klar, dass man jetzt als kleinerer, vielleicht ehrenamtlich geführter Verein jetzt begrenzte Ressourcen an Zeit und auch an Geld nur hat. Und damit muss man dann eben Schritt für Schritt umgehen.
Wenn man da noch ein bisschen Unterstützung braucht, wo kann man sich da, kann man sich an irgendwen wenden?
Ja, also wir als Sports for Future bieten immer natürlich auch in bestimmten Rahmen, wir sind jetzt ja auch keine Riesenorganisation, Unterstützung an. Es gibt überall eigentlich auch in den Landessportverbänden mittlerweile Ansprechpartner, die dort etwas Unterstützendes beitragen können, die auch etwas zu Fördermöglichkeiten in dem jeweiligen Land meistens sagen können. Und das hilft immer, wenn man sich dann einmal irgendwie an die Stellen richtet, die damit schon zu tun haben, muss ja auch nicht das alles neu und selbst erfinden. Und dann kann man eben auf den gesammelten Erfahrungsschatz in einem Landkreis, in einem Bundesland oder in einer bestimmten Sportart zurückgreifen.
Super, perfekt. Ich bin mit meinen Fragen durch. Hast du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest an Vereine, an einzelne Sportler, an Verbände?
Ja, also ich erlebe das oft so bei einigen jetzt auch. Wir haben ja auch mit der Deutschen Fußballliga jetzt Nachhaltigkeitskriterien ins Leben gerufen. Und wozu man dann leicht neigen könnte, wäre das als eine Art von Checkliste zu begreifen, die eine Pflicht ist, eine schwierige Pflicht vielleicht sogar. Und dann wird man in so einen Abarbeitungsmodus kommen. Und das ist eigentlich überhaupt nicht das Ziel. Wir müssen uns natürlich schon konkret fordern und auch konkret messbar werden an bestimmten Stellen. Das ist auch alles richtig. Aber wir müssen da viel mehr, selbst wenn es so ein schwieriges und schweres Thema ist, das als Chance betrachten für den Sport, weil es auch innerhalb eines Vereins inspirieren kann. Also wenn man sagt, hey, wir haben da jetzt zusammen 100 Bäume gepflanzt zu unserem 100-jährigen Bestehen oder so auf unserem Vereinsgelände, kann man eine tolle Aktion draus machen, kommen die Leute zusammen, dann gibt es eine Bratwurst und vielleicht sogar eine Veggie-Bratwurst als zusätzliches Angebot. Und ein Kaltgetränk dazu oder ein Kaffee oder wie auch immer, und man hat wieder etwas, was einen zusammenbindet. Auch das ist ja was, was in den Sportvereinen in der Corona-Zeit gelitten hat, und immer wieder so Anlässe zu schaffen, die auch eine Identifikation schaffen, das kann durchaus auch helfen, und in diesen Chancenmodus zu kommen, das finde ich total wichtig.
Hast du eine Ahnung vielleicht, was denn die großen Treiber sind im Breitensport, die großen Emissionstreiber?
Ja, Mobilität natürlich. Und wenn man zum F-Jugendspiel 20 Kilometer entfernt, 10 Kinder, 10 Eltern in 10 Autos, dann kommt halt relativ schnell, wenn man das aufsummiert über eine Saison und über eine größere Fläche, einiges zusammen. Und das ist ein großer Hebel natürlich. Natürlich ist das Thema Energie in aller Regel ein größeres Thema. Auch da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, auch in dem Bestand zu investieren. Das wird man als Verein selten alleine können, sondern dann sind dann eben Städte, Gemeinden mitgefordert, um dann eben auch energieeffizienter seinen Sport ausüben zu können. Wir merken das ja gerade, dass jetzt in der Energiekrise halt Temperaturen auch runtergeregelt werden, zum Teil ganz ohne Wärme da sind, Schwimmbäder werden geschlossen, also da ist sicherlich ein Riesenhebel. Und je nach Sportart hat man auch etwas noch in der Lieferkette stecken, normalerweise, also das sind so eigentlich die drei großen Themen.
Du hast es gerade auch schon angesprochen, Sportstätten, die vielleicht von kommunaler Ebene betrieben werden, wo man wenig Einfluss als Verein vielleicht drauf hat. Wie würdest du dieses Thema angehen?
Die allermeisten oder viele, viele Städte, Gemeinden sind ja jetzt auch dabei, mit Klimaschutzmanagern auch eigene Zielsetzungen sich zu geben in Bezug auf Klimaneutralität oder Emissionsreduktionen. Und da fällt natürlich der Bestand in öffentlicher Hand erstmal ins Auge. Und deswegen gibt es da ja eigentlich eine gekoppelte Interessenlage. Und wenn man das dann auch politisch noch nutzen kann, letztlich ist es ja auch für PolitikerInnen kein uninteressantes Thema zu sagen, wir sind hier wirklich beherzt unterwegs, und dann ist natürlich der Sportverein als Multiplikator jetzt auch nicht ganz ungeeignet. Also ich würde versuchen, da eine sehr kooperative Art mit den entsprechend Verantwortlichen zu sprechen, zu sagen, wollen wir da nicht mal ran an das Thema.
Super, ja, es gibt viel zu tun für die Vereine, und ich habe auch den Eindruck, die Vereine, die jetzt gerade losgehen, sind leider noch Vorreiter. Hoffentlich wird es bald
sein. Beispielsweise, um das natürlich auch mal zu sagen, also das ist absolut vorbildlich, wie ihr unterwegs seid, und macht total Spaß, dass wir das zusammen ein Stück weit ins Leben rufen konnten.
Oder danke, danke. Ich wollte mir jetzt eigentlich gar kein Lob abholen, aber...
Ja, das kannst du jetzt ja noch rausschneiden dann.
Sehr gut, aber genau, wollte nur sagen, dass wenn jetzt Vereine halt losgehen, dass noch sind sie Vorreiter und können da natürlich auch viel bewegen und damit auch andere Vereine inspirieren. Und hoffentlich werden dann viele Vereine auch losmarschieren und sind dann zwar irgendwann keine Vorreiter mehr, aber wir können alle noch lange Sport treiben, ohne uns sehr einschränken zu müssen.
Das hoffen wir alle gemeinsam.
Genau, ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich beende jetzt die Aufzeichnung. Genau. Ja, das war das Interview mit Stefan Wagner und du konntest hoffentlich einen guten Eindruck gewinnen, wofür sich Sports for Future einsetzt. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, selbst aktiv zu werden, dann melde dich doch gerne bei uns über die sozialen Netzwerke oder das Kontaktformular auf unserer Internetseite. Wenn du noch mehr Inspiration möchtest, hör doch gerne mal in unsere weiteren Folgen rein. Ich habe zum Beispiel mit der Mobilitätsexpertin Katja Diehl gesprochen und unseren Vorstandsvorsitzenden Dr. Alexander Kiel zu unserem Energie- und Umweltprojekt befragt. Außerdem hat mir Dr. Mario Sommerhäuser von der Emscher Genossenschaft spannende Einblicke in unsere Flusslandschaften gewährt und erklärt, warum diese auch wichtig für den Sport sind. Wenn du den TSC Eintracht noch näher kennenlernen möchtest, dann besuch doch gerne mal unsere Veranstaltung zu unserem Jubiläum. Wir feiern dieses Jahr 175 Jahre Eintracht und du bist herzlich eingeladen, das mit uns zu feiern. Alle Termine findest du auf unserer Internetseite und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und sag bis bald beim TSC.